Fleischer und Glashaus mit einer kurzen und knackigen Folge. Wir geben zu, wie wir damals die deutsche Serena Williams verhindert haben. Jetzt sind wir auf großer Wiedergutmachungstour und reformieren die Polizei in Deutschland. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das alles abläuft, dann zieht euch die Folge rein.
Wäre Fleischer und Glashaus eine Tanne, dann wäre sie ein Nadelbaum. Wäre Fleischer und Glashaus eine Wanne, dann wäre sie voller Badeschaum. Wäre Fleischer und Glashaus eine Rose, dann wäre sie auf beiden drauf. Wäre Fleischer und Glashaus eine Rose, dann wäre sie in einem Strauß. Aber Fleischer und Glashaus ist nichts davon. Hast du es jetzt endlich mitbekommen? Fleischer und Glashaus ist ne Audioshow, ne Audioshow, ne Audioshow. Ja, Fleischer und Glashaus ist ne Audioshow, ne Audioshow, ne Audioshow. Oh,
Fleischer und Glashaus, die Podcast-Sensation direkt aus New York City, zumindest zu 50% senden wir heute aus New York.
Die anderen 50% sind bodenständig weiter in Hamburg-Ost präsent. Und das bin ich in dem Fall. Martin hat sich nach NYC aufgemacht, um da auf den Spuren des Hip-Hops in der Bronx unterwegs zu sein und den Neffen von Notorious B.I.G. persönlich zu interviewen. Oder wie war das nochmal?
Ähnlich. Vielleicht mache ich das spontan. Wahrscheinlich.
Hast du schon ein bisschen was erlebt?
Ja, gestern waren wir, ich bin gestern erst angekommen, waren wir ein bisschen in Manhattan unterwegs. Beim Times Square. Wir waren bei diesem Laden, da war jetzt nichts für mich. Aber kennst du dieses Cuts Deli? So ganz bekannt, die machen diese, wie heißen diese Sandwiches, wo so richtig viel Fleisch drauf ist.
Katzbegi ist der höchste Berg in Georgien, der Katzbegi. Ist ein spektakulärer Berg. Du warst doch auch gerade in Georgien, mit dem Katzbegi hatte die aber nichts zu tun, ne?
Nee, wir waren da eher in Tiflis unterwegs. Zweimal waren wir auch in der Umgebung. Aber ja, nee, Katzdeli, wie heißen denn diese ganz bekannten, die sieht man auch immer bei Foodbloggern so. Ganz viel so Rinderschinken ist da drauf. Komme ich gerade nicht drauf. Ganz bekannter Laden, da waren wir. Aber habe ich natürlich nicht gegessen. Auch nur ein paar Stunden unterwegs in Manhattan. War ganz, ganz nett. Und hier, wir waren vor dem Stadion, Madison Square Garden. Und irgendwie sind die Knicks, die New York Knicks, das Basketballteam ist ja irgendwie gerade ganz, steht ganz gut da. Die sind in den einen Finals. Bei der NBA gibt es ja einmal die Eastern Conference und die Western Conference. Und dann am Ende nochmal ein großes Finale zwischen den beiden. Und ich glaube, New York ist gerade im Finale der Eastern Conference, hatten gestern ein Game, was so ganz historisch ist wohl. Also sie haben das
gegen
auch
die
gewonnen.
Pacers sehe ich gerade, gegen die Pacers.
Ja, haben die auch gewonnen und da waren wir aber nur gegen Ende des Spiels waren wir da vor dem Stadion. War auf jeden Fall einiges los. Ganz skurrile Szene war so, das waren so zwei Ordner mit so einem, standen bei so einem richtig großen Schild, wo drauf stand, pass auf vor Scam-Tickets, keine Tickets kaufen hier, es gibt nur digitale Tickets. Und die beiden Dudes, die halt ihre Scam-Tickets verkauft und angeboten haben, sind genauso im Bereich da so richtig rumgetigert, um diese rum. Also man hatte so an einem Blick dieses Schild, passt auf vor Scam-Tickets, und die beiden Typen, die alle möglichen Leute angesprochen haben und versucht haben, ihre Scam-Tickets an Mann zu kriegen.
Ja.
Ja, und das war richtig, richtig eine nette Koexistenz, könnte man sagen, die da stattgefunden hat.
Aber man weiß natürlich nicht, vielleicht sind es die Anti-Scam Alliance auch so ein bisschen übervorsichtig oder sie wollen nur so Direktverkauf, damit die ganze Kohle in die Tasche des Vereins geht. Und die Scammer sind vielleicht auch valid.
Man weiß nicht, wer der wahre Scammer ist. Ja,
genau, weil es gibt ja auch. Immer wird dann gewarnt, kauft euch die Tickets nicht über Viagogo, die sind personalisiert und man kommt nicht rein, bla bla. Und am Ende ist es vielleicht überteuert, aber würde trotzdem irgendwie funktionieren. Deswegen weiß man nicht genau, wer die echten Scammer sind.
Guter Punkt, ja. Ja, das Ding ist, ich war ja vor ein paar Monaten in L.A. und da war ich auch beim Basketball. Und da musste man die halt über eine App kaufen. Und man musste da auch richtig so sein Perso angeben und so richtig bis ins Detail da Infos durchgeben. Deswegen habe ich dann auch gedacht, okay, wahrscheinlich, weil wir auch kurz überlegt haben, so da vielleicht mit denen irgendwie einen Handel auszumachen und doch noch versuchen, da die letzten Minuten reinzukommen ins Stadion, weil es das schon irgendwie ein, ja, ist Besonderes, also erlebt man ja nicht jeder Tage, so dass man da wirklich in so ein hochklassiges NBA-Game reinkommt. Aber ja, mit dieser Erfahrung da, dass man letztes Mal da echt so seine Blutgruppe angeben musste, um ins Stadion zu kommen, dachte ich, okay, wahrscheinlich, wenn man sich hier
Ja.
die Papiertickets kauft bei den Kollegen vor dem Stadion, ist schon unwahrscheinlich, dass das so komplett richtig ist.
Was geht denn mit Club-WM? Die ist doch auch in den USA jetzt bald. Ich glaube, in 2 Wochen geht's los. Da bist du doch auch nochmal in New York, ne? Vielleicht kannst du da mal was angehen.
Ja,
Fußball-Club-WM.
ich weiß noch nicht genau, ob ich nochmal hierher fliege, aber ja,
Ah, okay.
es sind auf jeden Fall bei mir die Zeiten des unverantwortlichen CO2-Fußabdrucks hier gerade. Letzte Woche in Georgien, jetzt zum zweiten Mal schon dieses Jahr in den USA. Ja, aber es ist ja alles beruflich, ne? Es ist eine andere, würde, es ist, ich
So
glaube,
redet man sich's schön.
das Gespräch hatten wir schon mal. Ob es beruflich sozusagen eine andere Verantwortung hat, ja, eine
Friese hat
andere.
das auch immer gesagt. Der Friese auch so eine, eigentlich so Öko-Mindset, aber dann Bangladesch gearbeitet, immer hin und her gejetsettet. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, Digi, aber du bist so richtig am Hin- und Herfliegen. Er meinte auch, ja, aber es ist beruflich, kann ich ja nichts dafür, ist mein Job.
Ja.
Weiß ich nicht. Also an sich bin ich da jetzt auch nicht der Verantwortungsbewussteste. Insofern fliegt hin, wo ihr wollt. Aber diese Unterscheidung beruflich-privat, am Ende für den Footprint ändert es ja nichts, ob man jetzt beruflich oder privat geflogen ist. Deswegen ist es meines Erachtens die gleiche Suppe.
Ja, das Ding ist, wenn man es beruflich macht, macht man es halt im Endeffekt noch für andere Menschen so. Also jetzt zu meinem Fall, ich mache halt Content, kann man jetzt selber
Fleischer und
jeder.
Glashaus, du bist, man könnte, er kann ja liegen, Martin ist halt jetzt für die heutige Fleischer und Glashaus-Folge explizit nach New York geflogen.
Genau, dafür für heute Morgen fliege ich auch wieder direkt zurück. Nee, es ist halt so, dass das, was ich hier mache, das betrifft halt noch mehr Leute oder jetzt vielleicht noch plakativeres Beispiel. Letzte Woche in Georgien waren wir und das Video, das sehen jetzt halt hoffentlich ein paar hunderttausend Leute dann im Endeffekt, die dann alle auch irgendwie in irgendeiner Form davon profitieren, was ich da mache.
Ja, okay, stimmt.
Das ist, und
Aber
das
die
ist
fliegen
ja.
jetzt dadurch nicht weniger. Also rein auf CO2-Footprint, wenn du sagen würdest, okay, ich fliege und dafür müsst ihr alle nicht,
Nee, nee.
dann spart man ein. So, aber
Nee,
wenn
nee,
man,
aber so ist
wenn
es ja nicht gemeint. So ist es ja nicht gemeint.
man macht ihnen eine gute Zeit, den Leuten, weil sie sich das anschauen und dadurch
Ja.
kann man dann selber auch ein bisschen mehr Ausstoß
Und der Wert,
vertreten.
der Wert ist halt nicht nur, ich mache diesen Ausschluss dann im Endeffekt, ich will das gar nicht schönreden, ne? Ist ja im Endeffekt auch egal, welches moralische Urteil man darüber fällt am Ende, aber ja, es ist halt der CO2-Wert wird für einen anderen Bedarf aufgewendet, als dass man einfach nur da ist und selber persönlich eine gute Zeit hat.
Ja, das stimmt. Aber Fleisch und Glashaus erforschen ja auch an den klimaneutralen Zeppelin. Die Highspeed-Zeppelin hatten wir auch schon mal gepitcht hier. Die Idee ist noch nicht ganz marktreif, aber wir sind da sehr fortgeschritten. Und bald kannst du Hamburg-LA in 4 Stunden mit einem reinen Gewissen per Fleisch und Glashaus-Zeppelin fliegen.
Ja, das ist am Kommen. Man hat halt so eine Chance von ja, 80%, 70, 80%, dass man ankommt. Die Chance, also die Möglichkeit eines richtig verheerenden Unfalls ist schon weitaus höher als bei Flugzeugen. Aber dafür ist es halt einfach nicer.
Genau, viel Luxus an Bord. Wir haben diese Becken mit den Knabberfischen an den Füßen, die wir euch mal für die Busfahrt versprochen haben, die haben wir jetzt endlich in diese Zeppeline eingebaut. Also da
Ja.
kommt man auf seine Kosten, wenn man gewillt ist, ein gewisses Risiko. Es ist so ein bisschen ähnlich, vielleicht am Anfang, klar, höheres Risiko ist ähnlich wie diese so ein bisschen Explorer-Leute, für die ist das das Richtige, ähnliche Leute wie diese die diese UFO-Fahrt zur Titanic, UFO, Gott, Leute,
U-Boot.
die diese U-Boot-Fahrt zur Titanic gebucht haben,
Ja.
die wussten ja auch, wir machen hier was Besonderes, es ist ein Riesenerlebnis, dafür gibt es ein gewisses Risiko, bei drauf zu gehen.
Da kommt jetzt eine Netflix-Doku, habe ich gelesen, über dieses U-Boot-Ding.
Alle hypen diese Osama Bin Laden Netflix-Doku, die es aktuell gibt. Hast du da mal reingeschaut?
Nee, habe ich noch nicht reingeschaut. Aber ey,
Ich
ich
auch
habe
nicht.
im Flugzeug habe ich den King Richard-Film gesehen über Serena und Venus Williams, beziehungsweise King Richard, ihr Vater, King
Ja.
Richard Williams. Hast du das schon gesehen?
Habe ich nicht gesehen.
Ja, ist ja auf jeden Fall ein nicer Film. Die kommen ja aus Compton, die beiden, oder die ganze Familie. Und der Vater hat wohl schon vor ihrer Geburt hat er den Plan gemacht, dass die beiden mal Tennis dominieren werden. Und dann auch zu,
Ja.
es ist auch ein bisschen, es scheint auch wirklich genau, also dann am Ende blenden sie auch so Original-Interviewmaterial ein, wo er auch das sagt. Der Vater halt schon vor ihrer Geburt habe ich das geplant. Und dann sagt er, Venus beginnt dann ihre Karriere zuerst. Und dann steht Serena da so am Rand mit ihrem Vater und er sagt so, hier, Venus wird die Nummer eins der Welt, aber du wirst die krasseste Tennisspielerin aller Zeiten, die heftigste Sportlerin. Also das ist voll,
Genauso ist es gekommen.
krieg bisschen Gänsehaut sogar, während ich erzähle, weil es ist echt eine starke Geschichte. Und
Und wird der Vater auch kritisch beäugt? In Bezug auf, ja, okay, die Kinder da so reingetrieben, mussten nur trainieren, haben keine Zeit für ihre Spaßprojekte gehabt und so. Keine Zeit, Kind zu
ja,
sein.
mehr oder weniger. Also, was heißt kein Spaß, Kind zu sein? Er hat die ja abgemeldet bei den Junior-Turnieren. Also so normal für normale Tennisspieler und Spielerinnen ist es ja scheinbar so, dass die dann bis zu ihrer Profikarriere so ganz viele Junior-Turniere spielen. Und da haben die mit angefangen. Und da sieht man dann auch im Vergleich so andere Eltern, die so richtig ihre Kinder drillen und die dann in dem, die sind natürlich auch immer die einzigen Schwarzen da gewesen und dann diese ganzen blonden Mädels, die dann von ihren Vätern so gesagt werden, ja, hast dich ja gar nicht richtig angestrengt und so. Da hat dann der Richard Williams den Schritt gemacht, die sozusagen davon abzumelden und gesagt, hier, ihr macht
Ah,
keine
okay.
Junior-Turniere mehr, ihr macht nur erst wieder ein Profi-Spiel. Und hat denen auch immer gesagt, so, dass sie Spaß haben sollen. Und also es wird natürlich, die haben auch mal irgendwie gerade diese Geschichte, wo Serena dann ein bisschen eifersüchtig ist, beziehungsweise neidisch und sagt, hier, Venus wird jetzt gerade zum Star und die bleibt ein bisschen hinten, fällt ein bisschen hinten über. Das wird schon, natürlich gibt es da schon Thematiken, aber generell werden die Kinder schon als sehr fröhlich die ganze Zeit, weil die haben ja auch noch mehr Schwestern. Ich glaube, es sind 5 Schwestern. Und die haben immer eine gute Zeit eigentlich. Das wird immer so schon sehr harmonisch dargestellt. Und der Vater, wo wird er kritisiert? Ja, also dieser krasse Ehrgeiz, den er da an den Tag legt und dieses Pushen, das wird nicht kritisiert, weil er dann auch sagt, ja, hier, ich pushe meine Kinder nur so, weil damit sie Tennisprofis werden, damit sie die und die anderen Schwestern, die sind wohl auch so am Studieren und so. Er sagt so, ja, entweder ich pushe sie hier oder sie geraten hier in Compton auf die Straße und werden drogensüchtig und so. Das wird schon ein bisschen vielleicht, also ja, im Endeffekt hat es ja alles geklappt und ich glaube, die haben auch immer noch ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater, beziehungsweise wahrscheinlich, das weißt du besser, aber kannst du ja gleich nochmal sagen. Aber generell wird das schon alles. Dieser krasse Ehrgeiz wird schon komplett positiv eigentlich dargestellt.
Ja, das ist ja dann vielleicht auch so gewesen. Ich glaube, generell besteht immer schon das Risiko, gerade bei so Tenniseltern. Ne? Tenniseltern ist irgendwie auch ein spezieller Schlag Mensch. Man kennt es ja auch von der Geschichte von Andre Agassi und von Steffi Graf, die ja dann später zusammengefunden haben, dass die sehr hart gedrillt wurden und das dann auch, zumindest Agassi, auch in seiner Memoiren dann beschrieben hatte und dann am Ende gar keinen Spaß mehr am Tennisspielen hatte. Und da gibt es, glaube ich, auch ganz viele andere Beispiele. Ich kenne das ja selber. Auch früher habe ich ja hier in Hamburg auf der Jugend- und Kinderbasketballmannschaft Tour sozusagen mitgespielt, was natürlich ein anderes Level ist als das, was Venus und Serena da gemacht haben.
Ein Level drunter, kann man sagen.
Quasi, genau. Und da war es auch schon mitzubekommen, wenn man so 13, 14 ist, dass es wirklich viele Kinder da gibt, die richtig hart geknechtet werden von ihren Eltern, denen richtig Druck gemacht wird, wo die Eltern am Rand stehen, teilweise mit Notizblock jeden Schlag mitschreiben oder dann so Sachen reinrufen, ey, wenn du das jetzt nicht gewinnst, dann kannst du zu Fuß nach Hause laufen und so eine Scheiße.
Wirklich, das hast du,
das ja, ist ja richtig das, Klischee. Sowas habe ich mitbekommen.
So wird das nämlich in dem Film auch genauso gezeigt und das ist ja krass, das ist sogar so Ami-mäßig kann man sich das noch eher vorstellen, aber selbst, dass es in Hamburg und Deutschland auch genau so abläuft, das ist ja echt...
Ja, und dann zicken halt die kleinen Jungs und Mädels zicken dann halt zurück und dann streiten die sich da so mit ihren Eltern am Zaun quasi bei irgendeinem, weiß nicht, Witthöf-Turnier in Jenfeld, Achtelfinale irgendwie. Ja, gibt's noch. Wahrscheinlich wird es das heute auch noch geben. Meine Geschichten sind natürlich auch schon ein paar Jahre her jetzt. 15 Jahre her oder so.
Ja.
Aber damals war das so. Und weil du gesagt hattest, ja, der hatte von Anfang an so den Plan, dass die große Tennisstars werden. Ich habe ja auch mal als Tennistrainer gearbeitet, zeitweise, als ich noch, da war ich vielleicht 17 oder so.
Ja.
Und ich habe so eine Gruppe Mädels trainiert. Und die eine, sie war die untalentierteste der Gruppe und hatte immer ein bisschen Probleme mit den Übungen und so, war jetzt auch nicht die sportlichste, hatte aber ihren Opa immer dabei, der so derbe übermotiviert war und sie auch so angepeitscht hat und nach dem Training zu mir gekommen ist und allen Ernstes meinte, ja, was können wir denn jetzt machen, damit die Kleine vielleicht auch mal so eine Serena Williams wird. Und
auch
dann,
mal so eine Serena Williams, einfach mal die so. Krasseste der Welt. Wie können wir das denn, wie kriegt Florian, sag doch mal, wie kriegen wir das denn jetzt gedeichselt?
Ja, und ich muss sagen, wahrscheinlich ist es an meinen Trainerfähigkeiten gescheitert, dass sie keine Serena geworden ist. Ich habe sie bisher nicht gesehen in der Weltrangliste auf relevanten Platzierungen. Muss ich mir selber ankreiden.
Was machen wir? Was können wir machen? Was hast du gesagt zu ihm?
Ja, ich habe gesagt, ganz ehrlich, da muss man jetzt, also sie hat halt einmal die Woche in der Dreiergruppe trainiert, war da, ich glaube, die waren so 5 bis 7 Jahre alt, die Mädelsgruppe. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss man, erstmal braucht man ein Talent von 1 zu 100.000. Das ist ja schon mal ein Grundprivileg, was du haben musst. Wenn du das nicht hast und hart trainierst, bringt es dir auch nicht mehr so viel. Und dann musst du noch zusätzlich sehr, sehr hart trainieren. Also auch eine Serena Williams wird im Alter von 5, 6 Jahren schon mehrmals die Woche trainiert haben und nicht nur einmal die Woche. Insofern, so habe ich versucht, da so ein bisschen Erwartungsmanagement zu betreiben.
Mhm.
Ja, die habe ich auch irgendwann, und die war halt auch dann die am schwersten zu handeln, also so pädagogisch am schwersten zu handeln im Training, weil der Opa immer dabei war und Stress gemacht hat. Und dann hat die auch mal mit einem Schläger irgendwie nach mir geworfen oder so. Dann habe ich sie beim Training rausgeschmissen und habe gesagt, du trainierst heute nicht mehr mit. Und das
war... Ja, da war der Fehler. Das hat ihr dann gefehlt. Das waren genau die entscheidenden Trainingsminuten, die zu Serena Williams gefehlt haben.
Ja, könnte sein. Das ist daran. Also ich jetzt gerade, mir war das bisher noch nicht so bewusst, aber jetzt fühle ich mich doch schon ein bisschen schuldig, dass ich der jungen Dame da so eine große Tenniskarriere verbaut habe.
Könnten wir jetzt vielleicht als Cover, wie Florian die deutsche Serena Williams verhindert hat, oder so, ja, können wir mal überlegen, ob ja. Das die Podcast-Folge wird. Aber sag mal, jetzt aus deiner Perspektive, du hast den Film ja nicht gesehen, aber Serena und Venus Williams natürlich sehr verfolgt. Weißt du, ob die noch, werden die noch gecoacht von ihrem Vater? Also oder, die haben noch ein aktives Verhältnis, so nicht so wie andere.
Ja, aber die spielen ja beide nicht mehr.
Okay, aber haben bis zum Ende war das ein gutes Verhältnis?
Ja, das glaube ich schon. Schau mal nach.
Es ist natürlich auch echt nochmal ein Unterschied, wenn der Vater halt 5 Kinder hat, die alle in Compton aufwachsen, im Ghetto, wo Drive-Bys stattfinden, alle paar Tage. Und dann seine Mädels so drillt halt, dass die das da rausschaffen. Als wenn man in Deutschland irgendwie wahrscheinlich wohlhabend ist.
Aus Blankenese kommt.
Das Training überall leisten kann. Er hat dann auch, der Vater hat dann auch die da immer die ganzen Coaches terrorisiert per Telefon und versucht, die seine Töchter da reinzubekommen ins Training und so weiter. Dass das, ja, das, da war schon von ihm Engagement, was, ja, ich weiß nicht, ob man das vielleicht, es im Endeffekt jetzt, der Erfolg gibt ihm recht am Ende, wenn das jetzt alles nicht geklappt hätte und die sozusagen ihre Kindheit dann zu Unrecht mit Tennisspielen verbracht haben, dann wärst du jetzt natürlich nochmal anders, wäre die Betrachtung im Nachhinein nochmal anders, aber so war es alles na gut. Da kommen auch noch ein paar andere negative Aspekte des Vaters im Film vor, aber ja, da muss man jetzt auch nicht alles vorwegnehmen. Kann man auf, also ist auf jeden Fall ein nicer Film, kann man sich gut reinziehen, kann ich empfehlen.
Geil.
Im Flugzeug.
Und dann auch auf dem Flug nach New York, so eine New Yorker Story sich anzuschauen, ist doch auch passend.
LA ist das, oder Compton, eigene Stadt, aber Compton ist
ja ach so, LA. stimmt, hast recht, ja. Hast recht, Compton.
Aber ein American Dream auf jeden Fall.
Ja, stimmt.
Ja, was lustig war im Flugzeug, ich saß beim Notausgang, das heißt, es war kein Sitz vor mir und ich konnte meinen Monitor, musste ich so aus der Armlehne rausklappen, weißt du, und er war aber so lose, der ist immer runtergefallen. Dann hat die Stewardess den so mit so einem anderen, hat sie noch einen Kopfhörer und hat das mit so den Kabelkopfhörern an dem Tisch festgebunden. So war meine Konstruktion mit dem Film. War wie im Kino hat sich das angefühlt.
Ja, aber hat funktioniert?
Hat funktioniert, ja. Aber war der einzige Film, den ich mir angeguckt habe, mir nicht
aufgeführt. Als du gerade Times Square gesagt hast, als ich in New York war, das letzte Mal, auch schon 15 Jahre her, da weiß ich noch, hatte Sean John die Marke, Puff Daddy Marke von Sean Combs, hatte er diese ganzen Billboards, er mit seinen Modeplacements gebucht. Und jetzt aktuell steht es gar nicht so gut um ihn.
Nee. Ich habe ja auch überlegt, es gibt ja diese Demonstration davor, wo so Leute mit Free Diddy Shirt.
Free P. Diddy? Free
und
Diddy?
Da gab es ja die, das, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht war, dass man da $30 pro Stunde von ihm bekommt, wenn man davor demonstriert. Habe ich auch schon überlegt, ob ich mir hier nicht was dazu verdiene. Vielleicht.
Geil. Free Diddy, also das ist wirklich eine Position, die man dieser Tage schwer einnehmen kann, ne?
Ja. Hast du gesehen, dass wir unseren, ich glaube, es ist unser erster Kommentar bei Spotify.
Katharina, schöne Grüße an Katharina. Sie hat das erste Mal bei Spotify irgendwas. Ich wusste gar nicht, dass man bei Spotify überhaupt kommentieren kann, ne?
Ja, da kann man es jetzt schon seit ein paar Monaten, glaube ich, kann man das machen. Und sie hat kommentiert das Thema, als wir letzte Folge haben wir ja über Vanyas Dasein als Erfolgsfan des HSV geredet.
Ich habe ihn verteidigt. Du hast ihn verteidigt. Sei ein Erfolgsfan.
Und er hat jetzt auch noch hinzugefügt, kann man sagen, er zahlt nämlich nicht nur den Beitrag von 60 Euro, den Mitgliedsbeitrag vom HSV, sondern noch freiwillig 18,87 Euro für die HSV-Frauen als Support.
Kann man ja auch, da könnte man natürlich auch Erfolgsfan argumentieren, weil die sind ja auch aufgestiegen.
Ja, ich sag's von Anfang an mit Erfolgsfan.
Ehrenwert, da auch die 18,87 für die Frauen noch mit zu investieren.
Ja, und da es ja unser erster Kommentar war bei Spotify, habe ich jetzt natürlich so als Learning mitgenommen, dass wir mehr einfach unsere Freunde hier in den Vordergrund und irgendwie in den Dreck ziehen müssen, auch irgendwie ein Stück weit, um halt noch mehr Kommentare zu bekommen. Ich habe auch ein weiteres Feedback aus unserem Umfeld bekommen, sage ich mal. Und zwar hat Lance mir geschrieben, er meinte, was ihn nervt bei uns ist, dass wir diese Links-Rechts-Thematik zu sehr in den Vordergrund stellen. Hatten wir ja letzte Woche echt, war das schon sehr präsent und da hatte ich ja auch die steile These, habe ich auch noch öfters länger drüber nachgedacht, die steile These, dass man als konservativer Mensch keinen Hip-Hop hören darf, fand ich auch, war schon, ja, schon weit, also ja, schon ein bisschen auf jeden Fall kontrovers, aber ja, Lennart sagte, dass dieser ganze Links-Rechts-Diskurs halt davon ablenkt, dass es eigentlich um oben und unten geht, also dass quasi die Reichen
Ja, fairer Punkt.
Ja.
Nur, dass halt die einen. Ja, fair. Ja, sind zwei verschiedene Kämpfe irgendwie, die parallel ausgetragen sind und sich teilweise überlappen von der. Von den Menschen, die da sich dem zugehörig fühlen oder zugehören.
Ja, beziehungsweise ist es. Eigentlich bin ich der Meinung, dass es derselbe Kampf ist, weil links und rechts halt, also. Die Linken sind halt dafür, diese Unterschiede ja, zu verkleinern. Und es ist sozusagen eigentlich das Hauptanliegen, würde ich sagen, dass die Schere zwischen Arm und Reich halt zu verringern. Zumindest im Grundsatz. Was halt ein bisschen dafür spricht, für den Punkt ist so, dass halt jetzt diese ganzen kulturkämpferischen Sachen, dass die halt in den letzten Jahren sehr im Vordergrund standen. Und ja, die lenken schon von dem Hauptdiskurs ab, das sehe ich schon so, also was man sagen darf, was man, ja, welche Themen wie Sexualität und Geschlechter und so, dass die halt teilweise sehr plakativ in den Vordergrund gedrängt werden und so als der Hauptdiskurs gesehen werden.
Ja, jetzt auch nicht mehr so stark, wie es vielleicht mal war vor 2-3 Jahren. Das Paradoxe ist, dass tendenziell diejenigen, die sich für mehr soziale Gerechtigkeit stark machen, sind eher die intellektuellen Vermögenderen. Und diejenigen, die weniger intellektuell sind, weniger Vermögen haben im Durchschnitt, die machen sich ja eigentlich eher dafür stark, dass die Reichen noch reicher werden, indem sie sich zum Beispiel die AfD wählen. Das ja. Ist ein bisschen absurd. Es ist natürlich nicht gewollt, sondern irgendwie von Propaganda getrieben. Aber das ist das Ergebnis am Ende. Weil man weiß ja, also zum Beispiel, wenn du dieses nach Einkommen und nach Bildungsgrad, da ist es ja schon so, dass die Linkspartei, die SPD und die Grünen überdurchschnittlich viel verdienen, überdurchschnittlich gebildet sind im Vergleich zu Wählern von der AfD oder von der CDU.
Ja, ja. Das, wobei das dann in der Masse wahrscheinlich auch nicht so die Milliardäre sind, sondern eher so die einfach die wohlhabenden obere Mittelschicht oder halt die ja, Normalreichen, genau. Sage ich mal, jetzt nicht diese ja. Übertrieben Reichen.
So ja. Diese Fleischer und Lazos Level, paar Mios auf der Bank so, aber jetzt halt nicht irgendwie Eugen Block oder so ja. Das Level, ne? Dass man sich schon mal irgendwie mal einen Porsche holt hier oder da oder mal einen Rari. Mhm. Ja, oder nach New York jettet, um eine Podcast-Folge so halt obere Mittelschicht.
Ja, ich habe jetzt auch überlegt, mir noch so ein kleines Penthouse mit Central Park View zu holen. Ja, so dieses Niveau.
Oh ja, ja, diese Art von, ja genau, so. Wie gesagt, obere Mittelschicht, so. Mittelschicht, ja. Obere Mittelschicht, so.
Genau. Ne? Ja, und ich gerade ist mir auch ein Dings noch eingefallen, was auf jeden Fall ein Punkt, der noch für die These sprechen will, dass es sozusagen verzerrtes Diskurs ist zwischen links und rechts. So der Wandel von diesen großen Tech-Firmen mit Donald Trumps zweiter Amtszeit, so dieses Mark Zuckerberg-Google-Phänomen, die ja vorher alle eher links waren und dann aber mit dem Wechsel einfach so quasi ihre Position geändert haben und plötzlich alle auf Trump-Kurs waren, wo man sagen muss, okay, ja, scheinbar geht es denen wirklich nicht um die Politik, sondern...
Aber ist auch klar, das ist, weiß ich, das finde ich, kann man nicht als Beispiel nehmen, weil das kapitalistische Firmen, die Aktionären gegenüber schuldig sind und möglichst gute Quartalsberichte bringen wollen, dass die bis ins Mark opportunistisch sind und keine wirkliche soziale Agenda verfolgen, außer sie passt zufällig in die Storyline und bringt auch wiederum mehr Umsatz. Das ist, finde ich, naheliegend. Das ist irgendwie jetzt nicht Teil des des Kampfes von Arm gegen Reich. Also da war jetzt ja auf dem Meta kein Player, die jetzt gesagt haben, ja, wir machen uns jetzt für die Armen stark. Wenn dann halt aus Opportunismus.
Ja, aber sie haben sich ja aus Opportunismus für die linke Sache eingesetzt.
Ja.
Wenn man als Links jetzt diese eher, es ist dann wieder eher dieses kulturkämpferisch Linke halt.
Ja, ich glaube, das Problem ist, wenn man es auf Arm und Reich, es geht ja darum, irgendwie Maßnahmen zu haben, sich zu überlegen, okay, wie kann man sich für die richtigen Sachen einsetzen? Und wenn man die Grenze zwischen Arm und Reich zieht, was sind dann konkret die Maßnahmen? Ich glaube, das Problem ist, dass innerhalb der sowohl Armen als auch Vermögenden gibt es Leute, die halt auf plumpen Populismus reinfallen von rechts. Und wenn man dieses Problem irgendwie beheben könnte, dann würde das auch gleichermaßen diese Arm-Reich-Problematik vielleicht ein bisschen lösen können.
Ja.
Weißt du? Deswegen ist es dann schon eher eine Rechts-Links-Debatte. Auch wenn das natürlich auch vereinfacht ist.
Ja, ich finde auch, also geht ja auch um den Blickwinkel, den man hat. So, ne? Also ich finde... Ich finde auch dieses, wenn jetzt ein Mark Zuckerberg sozusagen in Anführungszeichen links ist, wenn es ihm mehr Geld bringt, dann ist es eigentlich auch ein rechter oder ein konservativer Punkt, weil es dann nicht wirklich links ist. Es ist dann einfach eine Fassade. Und dann ist es am Endeffekt, wie du sagst, und wie ich eigentlich auch dann mal am Ende, ist es leider der Kampf links gegen rechts. Also das ist schon das Kernthema,
würde ich sagen. Ja, wobei mehr Geld ist, würde ich sagen, jetzt auch nicht, also Kapitalismus ist jetzt nicht klassisch rechts, würde ich sagen. Rechts ist für mich schon eher kulturelle Themen, dass man sich eher auf alte Dinge der Vergangenheit konzentriert, dass man migrationskritisch ist, dass man die eigene Kultur hochhält und so, eigene Historie, eigene Geschichte. Ja.
Kann jemand, der links, ja gut, jemand, der links ist.
Würdest du zum Beispiel Felix Lobrecht läuft im Gucci-Sweater rum, der würde sich wahrscheinlich auch als links bezeichnen. KIZ nächtigt im Atlantik-Hotel und macht ohne Ende Kohle mit ihren Konzerten und spielen auf der OMR. Das ist auch irgendwie kapitalistisch und links zugleich. Vielleicht ist es auch ein bisschen Verrat, dass, also wenn man so aus so einer ganz moralischen Perspektive ist, das vielleicht dann auch ein bisschen unsauber gespielt so.
Ja, ich finde Auftritt auf der OMR finde ich schon ein bisschen fragwürdig, aber ja, wahrscheinlich würde ich es auch machen, ehrlich gesagt. Aber es passt jetzt nicht unbedingt zu einer linken Einstellung, obwohl die sich ja auch nicht, die sagen ja auch nicht, wir sind links und wir stehen dafür, sondern die machen halt irgendwie. Das ist ja schon bei denen immer eher im Subtext alles, was die machen. Das wahrscheinlich Plakativste war, bei Wir sind mehr aufzutreten. Und selbst da...
Ja, aber textlich ist es schon sehr offensichtlich, weiß ich nicht, Görlitzer Park, hurra, diese Welt geht unter, hurra, die Welt geht unter. Das ist ja so ganz offensichtliche linke Songtexte, oder?
Adolf Hitler.
Ja, da ist natürlich dann der klassische KZ-Sarkasmus.
Findest du eigentlich, sollte man dann nicht eigentlich auch diesen neuen Kanye West-Song, ist er nicht eigentlich dasselbe Niveau von wie KZ Adolf Hitler?
Wer meint ja, das? Also ich finde...
Wo gehört den Punkt? Ich weiß nicht mehr.
Du
hast den gemacht?
Von mir kommt der, ja, okay, kommt von mir, okay, der Punkt. Gut. Haben wir hier vor ein paar Wochen diskutiert.
Ja, stimmt, du hast das.
An sich eigentlich schon, ja. Nur das Problem ist, dass Kanye halt vorher genug Futter gegeben hat, um anzunehmen, dass er es halt nicht ironisch oder sarkastisch meint oder als Provokation, sondern dass er da wirklich irgendwie hintersteht. Ne? Das würde man ja bei KIZ, hätte man den Ich bin Adolf Hitler Song ja auch kritischer gesehen, wenn man hätte annehmen müssen, dass das wirklich deren Mindset ist.
Ja. Ja, hast du das mal, haben die den mal live gespielt eigentlich? Hast du das mal erlebt?
Ich habe die einmal live gesehen. Du hast die wahrscheinlich häufiger live gesehen.
Ja, aber ich erinnere mich nicht mehr, ob die da den Song gespielt haben. Ja. Ja, aber also, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, es geht ja bei diesem krassen Reichtum, also ob jetzt jemand ein Gucci-Shirt für ein paar hundert Euro oder selbst wenn es 1.000 Euro kostet, trägt, das ist ja nicht das krasse Reichtum, der krasse Reichtum, um den es geht. So, der krasse Reichtum, um den es geht, ist halt so BMW-Erbenreichtum, so sein Leben lang einfach, ich weiß nicht, 100.000 pro Stunde verdienen, ohne jemals einen Finger krumm machen zu müssen.
Ja, das sehe ich genauso.
Und trotzdem profitieren irgendwie vom System, trotzdem Corona-Hilfen zu bekommen und trotzdem die Drittes Reich-Vergangenheit nicht richtig aufarbeiten müssen. Ja.
Ja.
Die Frage ist halt, ob man, wenn man so diesen Reichtum propagiert und auch dann bei so Institutionen wie OMR, ob man da, wenn man da mitmacht, ob man es dann das System nicht eigentlich irgendwie mitträgt. Aber ja, das, also
Aber
wer
da trägt man
kann.
ja nicht BMW-Erbensystem mit, so. Also das ist ja auch viel vielfältiger. Da sind ja auch irgendwelche Tech-Startups, die hier in sinnvollen Weise die Wirtschaft in Deutschland voranbringen, zum Beispiel. Da ist natürlich auch Google und Meta. Also ich glaube, das muss man irgendwie vielfältig betrachten. Aber Google ist ja jetzt auch nicht per se, wo wir vor 3 Wochen eine Folge hatten, Rest in Peace Google, ist es ja auch nicht per se der Feind, so. Weil man muss ja auch sagen, wir alle haben da sehr von profitiert, dass es Google gibt. So, also es ist ja auch irgendwie eine Innovation gewesen, die einem das Leben sehr viel leichter gemacht hat. So, also dass Kapitalismus per se der Teufel ist, will ich jetzt auch nicht mehr unterschreiben. Aber man muss natürlich auch die Schattenseiten dessen beleuchten.
Ja. Ja. Und der Kapitalismus, der halt dazu führt, dass man. Ja, wozu führt er? Dass das Macht halt so krass kumuliert wird, dass es teilweise mächtiger ist als Politik.
Wenn sich, also es hört auf jeden Fall, es wird spätestens dann problematisch, wenn der reichste Mann der Welt, einfach nur weil er reich ist und der Hardcore-Kapitalist schlechthin, sich einen wichtigen Job im US Oval Office ersneaken kann, dann sind wir auf jeden Fall an einem Punkt, wo man sagt, okay, das ist ein bisschen Overkapitalistik, was ihr da veranstaltet.
Ja, wobei so, also jetzt abgesehen, unabhängig von dem konkreten Fall und dass der Typ einfach, also durch seine Takes und so sich schon selbst disqualifiziert hat, ist es ja eigentlich, er hat diese Unternehmen aufgebaut, jetzt so wie auch immer er das gemacht hat, wie viel wirklich da seine eigene Leistung war und so weiter, aber eigentlich hat er sich ja bewiesen, dass er da ein gewisses Talent zu hat, Sachen effizient zu gestalten. Und so, also grundsätzlich
Also
ist
sagst du Schleckererben in den Bund in die Bundesregierung oder was?
ja.
Siehst du da hier, wie hießen sie noch, die Schleckererben aus dem Knast direkt rein in das Innenministerium?
Wird ja, ist ja gerade jetzt nicht konkret die Schlägererben, aber der Saturn-Chef ist ja im Prinzip der Schlägererbe der Neuzeit, der jetzt
Ja, was
in
für
der
einen Posten
Regierung
hat der?
ist.
Ach krass.
Welchen Posten hat er nochmal? Ist er Minister oder ist er irgendein Staatssekretär? Ich glaube, er ist sogar Minister für Digitales. Ist er, glaube ich.
Krass.
Oder?
Ja, weil Saturn ja
Machst du
auch
einen
so bekannt.
Fact-Check?
Ja, ich mache einen Fact-Check. Aber warum Saturn? Ich meine, Saturn ist doch das Unternehmen, was damit gestruggelt hat, weil sie die ganzen stationären Shops hatten und die Digitalindustrie mit Amazon an ihnen vorbeigezogen ist. Ist das der richtige Digitalminister? Carsten Wildberger, frühere CEO der Seconomy AG, Mutterkonzern Mediamarkt Saturn, wurde im Mai Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung.
Ja,
Promovierter
wobei
Physiker.
ich, oh, wie Angela Merkel, nee, aber kein Doktor, nicht, oder? Nee, Angela Merkel hat ja auch Physik
Aber promoviert
gemacht.
ist nicht dann gleich Doktor. So, wir lesen uns einmal, um ein Bild zu bekommen über unseren neuen Digitalminister, lese ich einmal die Post von Wagner zu ihm
Okay.
vor. Lieber Carsten Wilberger, Sie sind die größte Überraschung im Kabinett des zukünftigen Kanzlers. Parteilos. Wenn jemand den Geist des Neuanfangs hat, dann sind Sie es. Als Top-Manager von Mediamarkt Saturn hatten Sie ein Gehalt von 2,8 Millionen. Jetzt werden Sie Minister für Digitales mit einem Gehalt von 200.000. Wie bekloppt oder toll ist Carsten Wildberger? Er ist 55. An einem Finger trägt er einen Gesundheitsring, der ihm Infos über seine Schlafqualität liefert. Am Handgelenk hat er eine Smartwatch, eine elektronische Uhr, die ihm ansagt, wie viele Schritte er läuft, wie sein Atem ist, wie schnell oder langsam sein Herz schlägt. Er ist Doktor der Physik und wohl der modernste Mensch im Kabinett Merz. Er soll Deutschland wieder modern machen. In seiner Freizeit fährt Carsten Wildberger Rad. Es heißt, er sei ein Familienmensch. Er würde auch viel lesen. Für viele ist er ein Unbekannter, wie ein neuer Mensch. Gesundheitsring, Handgelenk und so. Aber vielleicht rettet er uns. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Mal wieder sehr aussagekräftig. Vielleicht macht er es, vielleicht auch nicht. So.
Ja, aber er hat den Gesundheitsring zumindest.
Ja, und
Das ist ja schon mal was.
ich glaube, er hat auch Mediamarkt und Saturn so ein bisschen
Den digitalen Pfiff gegeben.
ja.
Ja, man muss auch sagen, das war jetzt, also Mediamarkt Saturn hat es ja schon geschafft, so den Move auf digital umzuswitchen. Das war vielleicht jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt von mir.
Ja.
Aber grundsätzlich natürlich schon eher ein Unternehmen, was eine stationäre Historie hat.
Ja, und sie haben den Saturn in der Innenstadt in Mediamarkt umbenannt. Das war wahrscheinlich so ein
Umbenannt.
interessanter Move, den ich auch nicht so richtig verstehe, was das jetzt
Ja,
bringt.
und die sind halt groß in diese Retail-Media-Business, ne? Also Retail-Media ist ja quasi, wenn du Online-Shops hast und dann quasi Werbeplatzierungen in deinen Shops anbietest. Amazon sind da die größten, also du kannst ja quasi Geld dafür bezahlen, wenn du dann Kopfhörer eingibst, dass deine Kopfhörer besser gelistet sind bei Amazon oder dass du noch zusätzliche Werbebanner da in diesem auf der Amazon-Plattform buchst. Kostenpflichtig für deine Produkte, die du da anbietest, sozusagen. Das nennt man Retail Media. Und da ist, das ist, funktioniert natürlich in diesem Elektronikbereich besonders gut, weil die meistens, wenn du jetzt eine Bosch-Waschmaschine hast oder so, da hat Bosch selber keinen super relevanten Online-Shop. Also die sind sehr davon abhängig, dass sie ihre Waschmaschine dann halt über Amazon, über Otto oder über Mediamarkt Saturn verditschen. Und deswegen zahlen die viel Geld, um halt auf diesen Plattformen ihre Produkte zu pushen. Und das ist auf jeden Fall bei denen auch ein relevanter Revenue Stream.
Ja, das ist ein Beispiel des Kapitalismus, was jetzt niemanden so richtig voranbringt, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich hast du recht.
Er ist auf jeden Fall jetzt CDU, mittlerweile ist er CDU-Mitglied.
Ah, ist beigetreten.
Ja.
Carsten. Ja, viel Erfolg, Carsten, muss ich wirklich sagen. Ich drücke ihm die Daumen.
Ich kann mich da nur Franz Josef Wagner anschließen. In seiner Analyse, in seiner haarscharfen Analyse.
Ja.
Heißt er Franz Josef Wagner?
Ja, Franz Josef Wagner. Wagner. Geiler Typ. Nee,
Frajo.
überhaupt nicht eigentlich. Aber halt schon ein
Franz.
Charakter. Also irgendwie interessant, sich die Texte durchzulesen. Ist halt so ein Bildkolumnist. Ich weiß nicht, ob wir schon mal über ihn gesprochen haben.
Ja,
Sehr
ich glaube schon
streitbar.
des Öfteren.
Ja,
Ich
ja,
glaube, der
naja,
ist
ihr
schon.
kennt ihn schon. Ihr kennt den Franz Josef.
Ja, also er ist sehr.
Anderes.
Ja.
Nee, sorry, ich hab dich unterbrochen.
Nee, ich glaube, das letzte Mal, also einmal haben wir über ihn gesprochen, als er kritisiert hat, dass die Trikots der deutschen Nationalmannschaft nicht männlich genug aussehen.
Stimmt,
Da
ja.
waren wir ja auch schon mit ihm voll auf einer Linie.
Ja, er hat halt der Vorteil ist, er hat eigentlich schon so dieses TikTok-Mindset, Sachen so kurz und knackig, easy to consume. Das hat er schon so in Textform sehr früh für sich entdeckt und schreibt halt diese Kolumnen, die meistens so maximal 5 Sätze sind oder so. Ist irgendwie schon ein legitimes Stilmittel, auch wenn er natürlich von der konservativen Flanke kommt und ich mit seinen Meinungen überhaupt nicht übereinstimme.
Ja.
Jette Nizar, Bundessprecherin der Grünen Jugend, sie hatte einen Skandal an der Backe, weil sie mit einem ACAB-Hoodie sich hat fotografieren lassen, beziehungsweise ein Selfie geschossen hat. Eat the Rich stand noch parallel auf ihrer Kappe drauf. Und da ist dann auch die Bild-Zeitung natürlich auf die Barrikaden gegangen, hat gesagt, hier die Polizeihasserin, Bundessprecherin der Grünen Jugend. Und auch bei den Grünen selber regt sich Widerstand. Wilfried Kretschmer, Ministerpräsident Baden-Württemberg, Cem Özdemir, womöglich sein Nachfolger, haben beide gesagt, so eine hat es in unserer Partei eigentlich nichts zu suchen. Wie schätzt du das ein? Darf man das als Bundessprecherin der Grünen Jugend, darfst du da eine ACAB-Kappe tragen oder ist das verwerflich?
Ja, also die Polizei hat ja viele Probleme, würde ich schon sagen, auch strukturelle Probleme, die man kritisieren sollte und kann. Und der Diskurs darüber ist auch ein bisschen schwierig in der Politik zu führen, weil ja die Innenminister und Innenministerinnen dafür zuständig sind und die sozusagen als oberste Chefs der Polizei sich da auch eher immer zurückhalten mit Kritik. Deswegen, ja, ist es schon sinnvoll, einen Diskurs darüber irgendwie anzustoßen. Und den kann man vielleicht auch mit einer provokanten These machen, ob man dann ACAB sagen, das ACAB, ja, ich persönlich mache mir das jetzt nicht zu eigen und wird das jetzt nicht dann nicht auf meiner Kleidung stehen haben wollen, aber ja, so schlimm finde ich es auch nicht.
Ja, ich finde, es ist immer eine Frage, in welcher Position man ist, ne? An sich ist also inhaltlich ist es natürlich Quatsch, wird auch irgendwo korrekte Bullen geben, so und die da
Ja.
wirklich ihren Job sinnvoll machen und versuchen fair und gerecht zu sein. Deswegen ist es inhaltlich ja erstmal eine falsche Aussage, aber dass das so als provokantes Statement genutzt wird, insbesondere in der linken Szene, um auf Polizeigewalt hinzuweisen und so einen Rassismus der Polizei, finde ich auch legitim. Das an Häuserwände zu sprühen, finde ich auch legitim. Und durchs Viertel zu laufen mit ACAB-Hoodie, finde ich an sich auch legitim, wenn halt, weil die Message dahinter ist ja eigentlich klar. Die Frage ist nur, und wenn du irgendwie Lobbyverbände bist oder so, dann ist auch was anderes. Oder bei der Antifa oder so. Sobald du Politikerin bist selber und womöglich irgendwann auch mal in der Verantwortung bist, mit Polizisten zu tun zu haben, ist es wahrscheinlich nicht das Cleverste, ne?
Nee, so richtig schlau ist es nicht. Es gibt halt so strukturelle Probleme wie die Drogenpolitik, die hat sich jetzt ja schon geändert, in den letzten Jahren gebessert. Aber ja, dass du halt, wenn du zur Polizei gehst, dass du dann so mit deinem Berufsbild halt teilweise Werte vertrittst und teilweise Sachen na nachgehst und nachgehen musst aufgrund der Struktur. Das macht es halt schon schwierig insgesamt, den ganzen Berufsstand.
Wie kriegen wir denn die Polizei auf Vordermann? Vielleicht braucht es da Fleischer und Lazarus, die da mal so in so einer Elon Musk-Attitude da mal reingehen in so ein, in die Behörde und da
Ja.
einfach mal aufräumen, ne?
Also Schritt 1 wäre, dass man nicht ausschließlich Menschen einstellt, deren Eltern nicht verheiratet waren. Das wäre schon mal der erste Schritt. Dass man halt von diesem ganzen Bastard-Ding wegkommt irgendwie. Dass man auch mal nicht nur da so viele Bastarde hat, also ausschließlich, dass man nicht halt immer diese Bastarde da rumlaufen hat. Das wäre, glaube ich, schon
Ja,
mal der erste Schritt.
erster Step. Dann vielleicht rosa Uniform, damit
Oh
man nochmal
ja.
einen Franz Josef Wagner Kolumne triggert.
Ja, dann kriegt man auch so kostenlose Presse dann in dem Fall. Ja. Ja, ich glaube tatsächlich, ein wichtiger Schritt wäre halt mal die Drogenpolitik ist halt, also dass man nicht die ganze Zeit da irgendwelche Prohibitionen durchsetzen muss, die dann auch einen Rattenschwanz hat von und andere Kriminalität fördert. Das wäre halt ein wichtiger Schritt. Und die Kontrollgremien sind halt irgendwie auch ein Problem, ne? Dass die Polizei sich immer selbst kontrolliert. Aber
Ja.
andererseits muss man den Leuten ja auch, den Beamten ja auch irgendwie Selbstvertrauen geben. Und die brauchen teilweise ja auch irgendwie, die müssen ja auch durchgreifen, das ist ja deren Job. Und mir fällt da auch nicht wirklich eine Alternative zu ein. Also es gibt ja viele, viele Linke, die sagen,
Abschaffen, ne?
dass man keine Polizei braucht überhaupt. Das ist, und ich muss sagen, ich hatte in meinem Leben jetzt auch persönlich, wenn ich Kontakt zur Polizei hätte, das war auch super unnötig. Also absolute Zeit und Ressourcenverschwendung bei allen Seiten, hätte man komplett darauf
Ja.
verzichten können. Jetzt gibt es natürlich auch Polizisten, die irgendwelche Enkeltrickbetrüger jagen. Da gibt es sicherlich auch Leute, die einen guten Job machen, aber jetzt
Ja, und
um.
Kripo, Leute, die ermitteln dann irgendwelche häusliche Gewalt oder Mord oder so, ist schon sinnvoll, dass es die Leute gibt, ne?
Ja,
Und das,
natürlich.
Digga, ich habe auch so ein bisschen, wenn man so ein Kripo-Beamter ist, wahrscheinlich kann man schlecht schlafen, so, aber dieser Job, so puzzleteilmäßig da zu recherchieren. Und dann findest du noch einen zerrissenen Brief in der Mülltonne und setzt ihn dann zusammen und dann kriegst du den entscheidenden Hinweis. Und dann verknackst du, nachdem er 30 Jahre unbehelligt in Heilbronn leben konnte, verknackst du dann den Massenvergewaltiger doch noch. Ist schon ganz geil eigentlich auch, ne?
Ja.
Aber solche Fälle hat man dann wahrscheinlich nicht so viel in seiner Laufbahn.
Ja, das stimmt. Ja,
Und
das
was ist
sind
mit so
auch.
Waffen? Vielleicht kann man dieses Waffending nochmal umstellen. Weil ich finde zum Beispiel, diese Pistolen, das ist irgendwie alles nix. Vielleicht bräuchte man so einen Morgenstern oder sowas. Irgendwas zum mehr so, wo man mehr so rumfuchtelt. Weißt
Schwerter.
du? Schwerter. Ich finde, man könnte sagen, die Regel, dass Polizisten nur Waffen verwenden dürfen, die auch so Hippie Dudes auf der Stadtparkwiese für ihre Soloshows verwenden, weißt du, so ein Aikido-Stock oder halt auch diese zwei Stöcker, die so zusammen sind und dann so
Ja,
rumfuchteln.
diese Ninja-Dinger.
Diese Ninja-Dinger, die dürfen sie nutzen. Dann diese Wurf, so ein Boomerang, vielleicht auch. Das wäre doch nicht
Bitte.
schlecht.
Ja, finde ich auch. Das würde die ganze Sache irgendwie nochmal neu denken.
Ja, geil, da haben wir das doch hinbekommen mit der Polizei sogar.
Danke auch an Jette Nizat für den Input und den Gedankenanstoß. Absolut positiv, dass sie da den ACAB-Hoodie anhatte.
Ja. Genau.
Okay, dann würde ich sagen, aber ich glaube, nächste Woche muss ich aus. Ich glaube, ich schaffe nicht noch einen Call hier. Ich glaube, nächste Woche müssen wir skippen die Folge. Vielleicht spontan, vielleicht klappt es aber nicht. Müssen wir mal schauen, ob wir es hinbekommen.
Okay, dann fallen wir vielleicht nächste Woche aus, aber macht euch nichts draus, weil dann die Woche danach sind wir umso stärker wieder zurück.
Genau.
Und Glas, das ist eine Audioshow.
Alles klar, bis
Eine
dann.
Audioshow. Eine
Tschüss.
Audioshow. Ja, Fleischer und Glas, das ist eine Audioshow. Eine Audioshow, eine Audioshow. Jiha, jabadabadu. Jiha, jabadabadu. Ja, Fleischer und Glas, das ist eine Audioshow.